Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jenseits von Eden. Das ist nicht nur der Titel eines berühmten Films mit James Dean. Es ist auch die Ortsbestimmung der Bibel für uns alle, für den Lebensraum der Menschheit, jenseits von Eden. Wir leben in einer Welt, die weit entfernt ist von Gottes ursprünglicher Absicht, die er eigentlich mit seinen Menschen hatte. Wir sind alle Nachkommen von Kain und Abel. Sein Blut fließt in unseren Adern. Da nützt es einem gar nichts, wenn man neben dem Paradies wohnt, oder? Diese gruselige Geschichte ist unsere Geschichte. Immer wenn ich dein Wort höre, Herr, erkenne ich mich. Ich habe mich gefragt, ob ich schon mal so wie Kain drauf war. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Mordswut auf einen Menschen gehabt hätte. Ich traue mir das aber zu, zum Beispiel wenn ich mir vorstelle, dass jemand mein Kind missbraucht hätte. Eine subtilere Form des Kainsgeistes ist die Gleichgültigkeit. Und gleichgültig gegenüber meinem Bruder oder meiner Schwester, das kenne ich sehr wohl. Die ersten 11 Kapitel der Bibel, aus denen dieser Abschnitt stammt, werden die Urgeschichte genannt. In dem Sinn, dass sie Verhältnisse und Lebensbezüge beschreiben, die grundsätzlich für alle Menschen gelten, die jenseits von Eden leben. Dass man Gott manchmal lieber aus dem Wege geht, weil man ihm nicht in die Augen schauen kann, weil wir lieber autonom, selbstbestimmt leben wollen, selber sein wollen wie Gott. Dass wir Schuld abschieben, wie Adam sie auf Eva abgeschoben hat. Sie ist schuld, ich war es nicht. Dass wir groß und erfolgreich sein wollen auf Kosten von anderen. Dass Neid, Hass und Gewalt unsere Taten bestimmen. Das ist die Welt jenseits von Eden. Die Geschichte von Kain und Abel folgt gleich auf die Vertreibung aus dem Paradies. Sie ist sozusagen eine Illustration. Gott sagt durch sie, da kommt ihr hin, wenn ihr ohne mich leben wollt. Das ist das Ergebnis eurer Selbstherrlichkeit, selber Gott sein wollen. So ähnlich wie es Jeremia dem Volk mal sagt, du musst erfahren und merken, was es für Jammer und Herzeleid bringt, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Erstmal fängt ja alles gut an in dieser Geschichte. Die beiden bringen ein Opfer für Gott. Es ist so ein Empfinden in ihnen für Verantwortung, von der Suche nach der Adresse, wo ich Danke sagen kann, ein religiöser Impuls, ich habe mein Leben nicht aus mir selber, ich möchte den ehren, der es mir gegeben hat. Also, wo kann ich das tun? Was kann ich da Kain und Abel nachmachen? Wofür kann ich dankbar sein? Das ist so der Wochenspruch heute. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber dann beginnt die Katastrophe. Gott nimmt das Opfer des einen an und das des anderen nicht. Es gibt jetzt in der exegetischen Literatur, auch bei den Rabbinen, tausende Theorien, wieso Gott gerade das eine Opfer angenommen hat und das andere nicht. Aber das steht alles nicht da. Wir müssen auch in dieser Geschichte die Verborgenheit Gottes aushalten. Es ist eine Probe, eine Prüfung für unseren Glauben, die Gott auch uns manchmal zumutet. Dass wir Gott nicht verstehen. Dass er nicht so reagiert, wie wir es von ihm erwartet hätten. Und da hätte Kain so reagieren können wie Jakob oder wie Hiob. Er hätte wie Jakob sagen können, auch wenn er mein Opfer nicht ansieht, ich glaube doch, dass er mir gnädig ist. Oder wie Jakob, auch wenn du gegen mich kämpfst, lasse ich dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Er hätte wie Hiob sagen können, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das sind die harten Glaubenstests für uns, wenn Gottes Segen nicht fühlbar ist, sondern sogar das Gegenteil. Wenn Gott sich so stellte, als wüsste er nichts von dir, heißt es in einem alten Gesangbuchlied. Dann müssen wir auf das Kreuz schauen und am Wort festhalten, wo Gott seine Liebe zu uns festgeschrieben hat. Es fällt kein Haar von deinem Kopf, ohne dass dein Vater im Himmel es weiß. Kain tut das nicht. Sein Ärger über Gott, seine Wut auf Gott findet das Ventil an seinem Bruder. Aber Gott warnt ihn noch einmal: Warum ergrimmst du in deinem Herzen? Gott sieht sein Herz an. Sünde beginnt im Herzen. Jesus sagt es in der Bergpredigt: Aus dem Herzen des Menschen kommen die Gedanken, die ihn unrein machen. Das ist in jedem Menschenherzen drin, von klein auf. Neid, Gier, Hass, Eifersucht. Wenn du das bei dir merkst, Neid und Wut auf deinen Bruder, dann musst du das Feuer austreten, solange es noch klein ist. Und wir müssen wachsam werden für diese Impulse von Missgunst, von Gier. Gott sagt, die Sünde ist in dir, aber du kannst über sie herrschen. Sie lauert vor deiner Tür, aber du herrsche über sie. Du kannst das in der Kraft des Heiligen Geistes, die dir gegeben ist. Lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, sondern überwindet sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römerbrief Kapitel 6. Es ist wie Unkraut im Garten. Du kannst nicht verhindern, dass es immer wieder aufsprießt. Aber du kannst verhindern, dass es wuchert und sich ausbreitet. Genauso ist es mit dem Garten deiner Seele. Warum hat Kain seinen Bruder erschlagen? Er wollte, dass sein Gottesdienst besser ist als der seines Bruders. Ganz fromm. Er wollte die schönere Gemeinde, den besseren Gottesdienst und gönnte seinem Bruder den Segen nicht. Das ist auch bei uns nicht so weit weg, dass ich denke, mein Dienst in der Gemeinde ist wichtiger als seiner oder ihrer. Wieso wird der jetzt geehrt und gefeiert und mir sagt niemals jemand Danke? Hochaktuell. Missgunst, Neid, zu kurz, das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens von Christen untereinander. Paulus berichtet auch schon davon im Philipperbrief, Kapitel 1. Es gibt Leute in der Stadt, die predigen das Evangelium nur, um mir zu schaden. Aber er reagiert großartig, er sagt, selbst dann freue ich mich, Hauptsache Christus wird gepredigt. Wie viel mehr sollten wir uns freuen, wo das ehrlich geschieht, sei es in der Ecksteingemeinde bei Rocco, die jetzt auf unseren alten Stühlen sitzen, genauso wie die Geschwister draußen in Winterla, auf denen die noch nicht zusammengebrochen waren, die Geschwister in der Pfingstgemeinde an der Nordschule, wo immer Menschen Jesus loben, wo das Reich Gottes blüht und wächst, da wollen wir uns mit ihnen freuen und nicht Neid und Missgunst pflegen. Wir wollen auch in Liebe und Hochachtung voneinander denken und sprechen und einander in Schutz nehmen, wo andere schlecht über die Geschwister reden. Kain schlug Abel tot, der erste Mord der Weltgeschichte. Die Konsequenz, dass einer selber Gott sein wollte. Der Mensch, der sich hoch zum Himmel erhebt, im Bewusstsein seiner eigenen Humanität, dieser Mensch wird bestialischer als die Tiere. Das haben wir im 20. Jahrhundert erlebt. Weil er die Quelle verlassen hat und die Warnrufe Gottes missachtet. Kain, wo ist dein Bruder? Kain gibt eine ungeheuerlich freche Antwort, so dass es einem den Atem verschlägt. Soll ich vielleicht der Aufpasser für meinen Bruder sein? Antwortet er Gott. Das hatte Gott ja gar nicht gesagt, oder? Nur nicht totschlagen, das wäre doch schon mal was. Ja, du sollst wissen, wo dein Bruder ist. Gott entlässt uns nicht aus der Verantwortung füreinander. Wissen, wo der Bruder, wo die Schwester ist. Das gilt für die ganz nahen Brüder und Schwestern und für die ganz fernen. Wir sollen aufeinander Acht haben. Und weil das mit ein paar hundert Gottesdienstbesuchern einfach nicht geht, deshalb brauchen wir Kleingruppen, wo wir aufeinander Acht haben können. Und anrufen und nachfragen, was ist los mit dir? Wie geht es dir? Wie hast du das gemeint, was du da gesagt hast? Oder aufeinander hören, aufeinander achten. Und dann sind da die fernen Brüder und Schwestern. Vergesst die Gefangenen nicht, die für Jesus gefangen sind. In China, in Saudi-Arabien, in Pakistan. Was ist los mit deinem Bruder? Wo ist dein Bruder? Wie kann ich ihm helfen? In 3 Wochen werde ich mit 10 anderen Kollegen in unserer Partnerkirche in Tansania sein. Ich werde schauen, was unsere Schwestern und Brüder dort machen. Ich bin Teil einer Delegation, die dort an einem Pastoralkolleg mit afrikanischen Pfarrern teilnimmt. Und ich hoffe, dass dann einer der Brüder ein Jahr später mit hier zu mir in die Gemeinde und zu mir nach Hause kommt. Ich werde in seine Gemeinde gehen, ich werde die Gemeinde kennenlernen, ich werde dort predigen. Ich freue mich darauf. Wir haben Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt. Gott ist nicht gleichgültig gegenüber seinen Kindern. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir. Gott hört das. Gott sieht das unschuldig vergossene Blut überall auf der Erde, im Kongo, in Somalia, wo keiner mehr dran denkt, was nicht mehr in unseren Nachrichten erscheint. Gut, dass er das sieht und hört. Gott zählt die Tränen. Wahrhaftig, du zählst sie. Du zählst die Tränen in deinen Krug. Psalm 126. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das ist Gottes Zukunft für sie. Es wird eine Zeit kommen, wo kein Schmerz und kein Geschrei mehr ist. Gott zählt ihre Tränen. Herr Jesus, komm bald, haben die ersten Christen gebetet. Sie haben sogar gebetet, so steht es in der Didache, einer der ältesten Schriften nach Abschluss des Neuen Testaments. Es vergehe diese Welt und es komme dein Reich. Ja, Vater, dein Reich komme in diese Kainswelt hinein. Lass sie so schnell wie möglich vergehen und dein Reich sichtbar anbrechen. Gott sagt zu Kain, sei verflucht von dem Acker weg, der das Blut deines Bruders getrunken hat. Der Brudermörder muss den Fluch Gottes tragen. Im Galaterbrief heißt es, alle Menschen sind unter dem Fluch. Alle sind Nachkommen Kains und jenseits von Eden. Solange sie nicht durch Jesus gerettet werden, sind sie unter dem Fluch. Sie brauchen Jesus. Das ist die unsichtbare Not aller Menschen, die keiner sieht, die noch viel gravierender ist als alles sichtbare Leid. Aber Jesus hat den Fluchtod getragen. Er hat uns befreit vom Fluch Gottes, als er ein Verfluchter wurde für uns. Das ist der Ausweg, die Rettung aus dem Kainsleben. Komm zu ihm, vertrau dich seiner Gnade an und du wirst erlöst vom Fluch, ein Kind Gottes und kein Verfluchter mehr. Jetzt erst merkt Kain, was mit ihm los ist. Jetzt erst wacht er aus dem Schlafwandel der Selbstgerechtigkeit auf. Meine Schuld ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte, sagt er. Er merkt plötzlich, was es bedeutet, unter dem Fluch zu sein. Nicht, dass ihm sein Bruder leid tut, aber er sich selber tut er schon mal leid. Irgendwer könnte mich vielleicht erschlagen, sagt er. Oder es passiert was anderes Schlimmes. Es kommt eine Inflation oder ein Krieg oder ich bekomme eine Krebsdiagnose. Eine Welt voller Angst und Sorge, jenseits von Eden. Das ist die Substanz, auch wenn sie in der Spaßgesellschaft immer wieder versucht wird zu übertunen. Kain beklagt sich über seine Situation, die er doch selber geschaffen hat. Und ich staune, wie Gott auf dieses halbherzige Bekenntnis reagiert, wie er das aushält, diesen dreisten Mörder, dass er sogar mit dem noch Geduld und Erbarmen hat. Er richtet ihm sogar einen Schutzraum auf. Gott schützt den Mörder. Gott ist sogar dem Schuldigen noch gnädig, als der zu ihm ruft. Er schenkt ihm ein Rettungszeichen, das keins Mal. Lasst euch anstecken vom Großmut Gottes. Geht so mit den Menschen um. Immer wieder hat Gott Rettungszeichen aufgerichtet. In der Wüste hat Mose die Schlange aufgerichtet. Das Zeichen des Todes wird zum Zeichen der Rettung für alle, die dem Versprechen Gottes vertrauen. Vor der Zerstörung Jerusalems sendet Gott einen Engel durch die Stadt, der die Stirn der Menschen unsichtbar zeichnet, die sich innerlich vom Götzendienst ihrer Umwelt losgesagt haben. Hesekiel 9 könnt ihr das nachlesen. Schließlich hat Gott das ultimative Rettungszeichen aufgerichtet. für alle Großen und Kleinen Kains in allen Ländern, auf dem Hügel Golgatha vor der Stadt Jerusalem, wo der Sohn Gottes mit seinem eigenen Blut für uns bezahlt hat. Und Gott hat gesagt, es ist kein anderer Name unter dem Himmel, in dem Menschen gerettet werden können, als allein in dem Namen Jesus Christus. Wer an den glaubt, der ist gerettet. Und diese Befreiung steht allen offen, auch uns. Gelobt sei Gott. Amen.